Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich grüße dich und ich grüße alle Zuhörer. Heute haben wir mal eine spannende Folge, die sich schon das ein oder andere Mal gewünscht wurde zuletzt, nämlich zum Thema Betriebsaufspaltung. Das klingt jetzt erstmal so, als ob das gar nicht so spannend ist, aber ich finde, es ist hochspannend und auch hochinteressant für alle Unternehmen, weil es tatsächlich einige Vorteile gibt, aber auch einige ganz erhebliche Nachteile, wenn man eben seine Unternehmensstruktur falsch aufstellt. Fabian, da möchte ich heute mit dir drüber sprechen.
Sehr gut, ja. Und man kann auch sehr viel Steuern zahlen müssen, wenn man diese Betriebsaufspaltung nicht erkennt. Ja.
Es gibt ja, lass uns vielleicht, um sich dem Thema mal so ein bisschen zu nähern, das nochmal einordnen. Es gibt ja im Steuerrecht in Deutschland, in der Ertragssteuer, so einen großen Unterschied zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen. Lass uns doch da nochmal drauf eingehen, was ist eigentlich der große Unterschied, was sind die Vorteile von Privatvermögen, was sind die Nachteile von Betriebsvermögen, warum gibt es diese Unterscheidung?
Ja, ich glaube, der größte Vorteil im Privatvermögen, wenn man es jetzt mal auf Investments sieht, sind vermutlich die Immobilien. Ja, vermietete Immobilien sind nach 10 Jahren im Privatvermögen steuerfrei veräußerbar und natürlich auch noch andere Wirtschaftsgüter, beispielsweise Kryptowährungen, die sind sogar wie Gold nach Ablauf von 1 Jahr im Privatvermögen steuerfrei veräußerbar. Das sind die zwei großen, sagen wir, steuerfreien Themen und natürlich, dass dann keine Gewerbesteuer anfällt, wenn man die Sachen im Privatvermögen hält. Es kann natürlich auch Sinn machen, manche Sachen im Betriebsvermögen zu halten, aber klar, diese fehlende Steuerfreiheit, die Gewerbesteuer, die steuerliche Verflechtung dann, das ist natürlich was viele nicht wollen und genau in diese Falle kann man eben reintippen bei der Betriebsaufspaltung.
Jetzt gibt es ja wirklich, wenn man das so hört, hey, Moment mal, steuerlich ist das ja interessant, wenn ich also eine Immobilie eher privat habe, statt die vielleicht in meiner GmbH zu kaufen. Und zusätzlich gibt es ja auch noch den Vorteil der Haftung. Ja, man könnte ja überlegen, meine GmbH, die hat einen Haufen Risiken, die hat vielleicht Bankkredite, Mitarbeiterverträge, die muss Schadenersatzforderungen der Kunden begleichen gegebenenfalls. Das macht ja Sinn, Vermögen, das ich anschaffe und auch für mein Unternehmen nutze, dass ich das eben trenne, ja, dass ich eben sage, das Vermögen, das behalte ich privat und alles, was mit Risiken zu tun hat, also die Geschäfte mit den Kunden, die regle ich über eine GmbH. Also haben wir nicht nur den steuerlichen Vorteil, sondern zusätzlich auch noch den Haftungsvorteil, dass man sagen kann, ich trenne die Assets, also das Vermögen wie das Grundstück, mein Betriebsgrundstück, auf dem sich mein Unternehmen befindet, oder das Patent oder die Lizenz, die ich erwerben muss für mein Unternehmen, die trenne ich von dem risikobehafteten Geschäft, das ich dann in eine GmbH auslagere. Also es gibt viele gute Gründe, das zu machen. Aber dann kommt natürlich das Finanzamt und sagt, Moment mal, diese Trennung, die kannst du zwar zivilrechtlich machen, aber steuerlich akzeptieren wir die nicht so richtig.
Ja, also es gibt ja da auch keinen Betriebsaufspaltungsparagraf oder ein Gesetz, ja, sondern es ist ja Rechtsprechung und ist aus meiner Sicht gar nicht so, weil wir kommen noch auf die Voraussetzungen, gar nicht so einfach zu erkennen, aber mal um ganz oben anzufangen, es kann natürlich sein, dass man selbst denkt, ja, das ist hier Privatvermögen noch, meine Immobilie, die ich beispielsweise an meine GmbH als Bürofläche zum Beispiel vermiete und am Ende ist es gar kein Privatvermögen mehr, das heißt, man verliert diese Steuerfreiheit beispielsweise. Ja. Sagen wir mal so, manchmal, wir haben jetzt viel über Nachteile von GmbHs bei den Immobilien gesprochen, aber es kann natürlich auch vorteilhaft sein, beispielsweise eine vermögensverwaltende GmbH für die Vermietung zu haben. Man zahlt nur 15% Körperschaftssteuer plus Soli, also 15,825%, dann auf seine Mieteinkünfte. Und das ist natürlich, wenn man wirklich vielleicht in B- oder C-Lagen hochrentables Mietobjekt hat, zum Beispiel in Halle, dann, dann ist es vielleicht schöner, als mit 42, gegebenenfalls sogar 45% Einkommensteuer dann seine Mieteinkünfte zu versteuern. Also es kann natürlich auch vorteilhaft sein, aber was natürlich schon ist, diese Gefahr, dass eben dieses private Vermögen dann zum gewerblichen Vermögen, will ich es mal nennen, wird und dass man dann eben im Prinzip ja so eine Betriebsaufspaltung hat. Aber ich glaube, da das Thema relativ komplex ist, vielleicht erklären wir erstmal, was sind die Voraussetzungen für so eine Betriebsaufspaltung und welche Formen der Betriebsaufspaltung gibt's?
Ja, es gibt zwei wesentliche Voraussetzungen und wenn die vorliegen, hat man eben das Thema, dass das Finanzamt sagt, du hast das hier zwar aufgeteilt, ja, es sind zwei Unternehmen, aber ist mir egal, ich fasse die zusammen, das ist beides gewerblich, ja, du kannst nicht einfach künstlich letztlich einen Teil, einen wichtigen Teil deines Unternehmens aus deinem Unternehmen ausgliedern und den dann separat halten und diese ganzen steuerlichen Vorteile für das private Vermögen mitnehmen. Und letztendlich kommt man ja daher, ne, dass man einfach sagt, diese künstliche Aufteilung wollen wir steuerlich nicht mitgehen. Das ist nicht in Ordnung, dass man sich diese Steuervorteile dann hier so gewährt. Und das kann man natürlich nicht einfach so entscheiden. Ja, da kann jetzt nicht das Finanzamt kommen und sagen, ja, nee, hier habe ich mir angeguckt, das sieht für mich komisch aus, ich fasse alles zusammen. Sondern da hat eben die Rechtsprechung zwei wesentliche Kriterien herausgestellt, die vorliegen müssen, damit so eine Betriebsaufspaltung vorliegt und das Finanzamt letztendlich auch das private Vermögen mit in den Gewerbebetrieb des Unternehmens ziehen kann oder das eben als gewerblich behandeln darf. Und die eine Voraussetzung ist eben, dass es sich um irgendetwas Wichtiges für das Unternehmen handeln muss, die sogenannte sachliche Verflechtung. Das heißt letztendlich eine wesentliche Betriebsgrundlage, irgendetwas, das für das Unternehmen in der Funktion her wesentlich ist, muss an den Betrieb überlassen werden. Ja, also es muss für die Betriebsführung von besonderem Gewicht sein. Das reicht jetzt also nicht, wenn man sagt, ich habe die Kugelschreiber privat gekauft und überlasse die an mein Unternehmen. Das muss schon etwas sein, mit dem das Unternehmen wirklich wichtig, was das Unternehmen braucht, um damit zu arbeiten. Und da ist natürlich klassischerweise Grundstücke, Gebäude ganz klar. Du hast gerade schon gesagt, Fabian, das Bürogebäude, gegebenenfalls sogar Lagergebäude, Maschinen, Hallen, ja, also da kann man an unzählige Arten von Gebäuden denken. Da muss auch gar nicht so viel extra für das Unternehmen hergerichtet sein. Also so ein klassisches Bürogebäude würde schon reichen. Ich glaube, die Abgrenzung, die Rechtsprechung mal getroffen hat, war, dass ein Geräteschuppen, ja, für so ein paar Rasenmäher oder sowas jetzt vielleicht nicht reicht. Aber alles, was darüber hinausgeht, kann dann schon problematisch werden. Und dann gibt es natürlich noch die immateriellen Werte, ja, die kommen auch in Betracht, Patente, Lizenzen, solche Dinge, wenn man die zurückhält. Ja, ich habe auch mal gesagt, oder man könnte auch daran denken, wenn man zum Beispiel die Domain für seinen Webshop privat registriert und gar nicht auf die GmbH, die ihn betreibt, dann kann auch schon so eine Betriebsaufspaltung vorliegen, weil man ja eine ganz wesentliche Grundlage für das Bestehen des Shops, das der GmbH damit privat hat. Und damit kann hier eben schon das Risiko bestehen. Und ja, wir kommen dann vielleicht später auch nochmal zur Einordnung dazu, warum das so ein großes Risiko ist. Aber ich spreche jetzt einfach immer mal schon davon, dass ich das hier als Risiko bezeichne.
Ja, Markennamen von Influencern, ja, im Privatvermögen registriert, könnten natürlich auch ein Problem darstellen. Bei manchen.
Hast du eigentlich Steuerfabi registriert?
Ja,
wenn ja,
naja,
über deine GmbH hoffentlich.
Über die GmbH, ja, also ich habe auch die anderen Geschichten alles über die GmbH laufen lassen, weil es ist natürlich schon so, keine Ahnung, Buch, klar, hast irgendwie eine freiberufliche Tätigkeit als Autor, ja, aber wird sich das Buch 50.000 Mal verkaufen, wenn es den Steuerfabi-Instagram-Kanal nicht gäbe? So, also ich habe das alles über die GmbH laufen lassen, ja, ja, einfach um diesen Problem aus dem Weg zu gehen. Der Nachteil wird dann, wenn ich mich irgendwann mal entschließe, ins Ausland zu wandern, dann gibt es andere Probleme. Aber ich habe es aktuell nicht vor. Wie gesagt, also die sachliche Verflechtung, diese wesentliche Betriebsgrundlage, das ist halt immer individuell. Es kann natürlich sein, was weiß ich, man hat jetzt noch irgendwie das vierte Büro, wo irgendwie noch die Praktikantin sitzt. So, das muss jetzt dann jetzt nicht unbedingt eine wesentliche Betriebsgrundlage sein, aber klar, wenn ich halt irgendwie nur ein Gebäude habe, wo dann die gesamte GmbH da ihren Sitz hat, also das ist dann auf jeden Fall eine wesentliche Betriebsgrundlage. Und es kann sogar sein, dass ein Arbeitszimmer ja eine wesentliche Betriebsgrundlage ist und auch zu einer sachlichen Verflechtung führt. Also auch einzelne Räume können problematisch werden, ne?
Ja, und das unterschätzen manche vielleicht mit dem Arbeitszimmer, ja. Dann würde man ja jetzt denken, was soll denn der Quatsch mit dem Arbeitszimmer? Weil es gibt ja zwei Varianten. Die erste Variante ist, das Arbeitszimmer gehört einem. Das ist in seinem Eigenheim, ja. Und dann ist es natürlich so, dass das Arbeitszimmer, also der Teil des Gebäudes, dann plötzlich auch zum Betriebsvermögen wird. Das heißt, man kann den nicht mehr nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Na, dann ist das Risiko relativ klar zu erfassen, ja, keine Ahnung, das macht eben 10% von meinem Gebäude aus, ich weiß in etwa, welcher Wert das ist und so weit, so gut, ja. Aber es ist ja tatsächlich auch möglich, dass so eine sachliche Verflechtung besteht und damit eine Betriebsaufspaltung, wenn man gar nicht sein Eigentum an seine GmbH überlässt, sondern etwas untervermietet oder es einfach duldet. Und tatsächlich kann das, also könnte man dahin kommen, dass man sagt, ich habe eine GmbH und die melde ich mit dem Sitz bei mir zu Hause in meiner Mietwohnung an. Und dort in meiner Mietwohnung nutze ich jetzt mein Arbeitszimmer, um meine ganzen Tätigkeiten als Geschäftsführer der GmbH auszuüben. Und da könnte man aus meiner Sicht relativ klar, wenn man die Rechtsprechung da liest, zum Ergebnis kommen, du als Gesellschafter der GmbH überlässt jetzt deiner GmbH den Sitz und damit die einzige Möglichkeit überhaupt zu existieren, weil ohne Sitz kann die GmbH nicht existieren. Und zusätzlich den Raum, wo du als Geschäftsführer alle wesentlichen Entscheidungen triffst, um eben die GmbH zu steuern und zu lenken. Und wenn man das beides zusammenfasst, müsste man auch sagen, auch hier liegt eine Betriebsaufspaltung vor. Das heißt, erstmal ist jetzt die Frage, ja gut, da liegt halt eine Betriebsaufspaltung vor, ist ja nicht schlimm, weil die Wohnung gehört mir ja nicht. Ich kann ja dann nicht in die Gewerblichkeit rutschen mit irgendeiner Immobilie, weil ich bin ja nicht Eigentümer. Aber das Problem ist, das ist noch nicht alles. Da sind wir jetzt schon so ein bisschen bei den Folgen der Betriebsaufspaltung. Wir haben ja schon gesagt, das, was eigentlich privat ist, muss gewerblich werden. Da haben wir vorhin über Immobilien gesprochen. Aber auch die GmbH-Anteile werden dann plötzlich gewerblich. Das heißt, ich halte die GmbH-Anteile dann nicht mehr in meinem Privatvermögen, sondern halte sie dann in diesem Konstrukt der Betriebsaufspaltung, nämlich auch gewerblich. Könnte man jetzt auch sagen, ja gut, was interessiert mich das denn? Aber das Problem ist natürlich immer, wenn das Ganze aufgelöst wird, weil man dann zum Beispiel umzieht oder wächst mit seinem Unternehmen und sich plötzlich ein eigenes Büro anmietet, könnte die Gefahr drohen, dass man sagt, dass man also feststellen muss, hier gab es eine Betriebsaufspaltung, die wird jetzt aufgelöst, weil zukünftig die GmbH ein eigenes Büro mietet, wo sie dann ihren Sitz hat und die Geschäftsführung sitzt und nicht mehr in der Mietwohnung des Gesellschaftergeschäftsführers. Und plötzlich hast du die Betriebsaufspaltung, die aufgelöst wird. Und das ist halt auch die Gefahr, immer wenn so eine Betriebsaufspaltung besteht und dann fällt sie weg, dann muss ja fiktiv geschaut werden, wie viel ist jetzt zum Beispiel die GmbH im Wert gestiegen und dann findet eine Betriebsaufgabe statt. Alles nur auf dem Papier, es fließt kein Geld, nichts passiert, nichts ändert sich eigentlich. Aber auf dem Steuerbescheid letztendlich fällt das ganze Konstrukt weg und man tut so, als wäre das Ganze zum Marktpreis verkauft worden. Und das ist natürlich hochproblematisch, weil man dann plötzlich, gerade wenn die GmbH bei null gestartet ist und ist dann plötzlich 500.000 wert oder 1 Million, könnte das Finanzamt natürlich die Hand aufhalten und sagen, ja wunderbar, jetzt ist keine Betriebsaufspaltung mehr da, jetzt möchte ich erstmal das Geld haben.
Absolut, ja. Dann die personelle Verflechtung, ja, als zweiter wichtiger Punkt. Also beides muss zusammen vorliegen. Also nur weil irgendjemand privat an der GmbH irgendwie ein Gebäude verbietet, dann ist es nicht zwangsläufig eine Betriebsaufspaltung, selbst wenn das eine wesentliche Betriebsgrundlage ist. Es muss noch eine personelle Verflechtung geben. Man sagt so schön, dass dann in beiden Unternehmen so ein einheitlicher Geschäfts- und Betätigungswille durchgesetzt werden können muss. Das ist natürlich, jetzt nehmen wir mal an, was weiß ich, Christian und ich haben eine Espresso-Fabrik und Christian vermietet die Halle zur Produktion der Espresso-Bohnen an mich weiter, hat allerdings nur 20% an der GmbH. Dann kann der Fabi trotzdem noch sagen, was gemacht werden soll. Das heißt, Christian kann seinen Willen nicht durchsetzen. Es gibt zwar eine sachliche Verflechtung, weil wir brauchen diese Halle zur Produktion unserer Espresso-Böhnchen, aber Christian als Inhaber der Immobilie im Privatvermögen kann ganz und gar nicht seinen Willen durchsetzen, da nur 20% an der GmbH hält. Das erklärt die fehlende personelle Verflechtung. Also man muss schon seinen Willen durchsetzen können, im Regelfall eben bei Mehrheitsgesellschaften. Würde jetzt ich mit meinem 80% GmbH-Anteil diese wesentliche Betriebsgrundlage der Espresso-Halle weitervermieten aus dem Privatvermögen an die Espresso GmbH, dann gäbe es neben der sachlichen Verflechtung auch eine personelle Verflechtung, weil ich einfach meinen Willen durchsetzen kann als Mehrheitsgesellschafter. Es kann aber auch sein, Christian, dass es bei mehreren Gesellschaftern möglich ist, dass eben so eine personelle Verflechtung vorliegt und dementsprechend auch so ein einheitlicher Geschäfts- und Betätigungswille durchgesetzt werden kann.
Ja, genau. Also das ist natürlich dann auch ganz spannend, weil man hierüber auch schauen kann, dass man diese Betriebsaufspaltung vermeidet. Ja, also man kann ja schlecht sagen, in deinem Beispiel, die Espresso-Halle brauchen wir nicht. Ne? Wenn man die braucht, braucht man die, Punkt. Und aber es ist natürlich dann so, dass man versuchen kann, über diese zweite Voraussetzung, diese personelle Verflechtung, dafür zu sorgen, dass das Ganze nicht vorliegt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, ich finde dein Beispiel eigentlich ganz gut, ich habe zwar keine Ahnung vom Kaffee produzieren, aber so eine Halle zu besitzen, diese Vorstellung gefällt mir, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt aber sagt, wir beide haben das zusammen, ja, dann könnten wir ja sagen, wir können die Halle beherrschen und wir können die Fabrik beherrschen, die sich in dieser Halle befindet, ja. Und damit wäre diese personelle Verflechtung wieder gegeben, weil wir beide als Personengruppe eben einmal einerseits das Grundstück beherrschen können und da eben sagen können, Miete erhöhen oder nicht. Und gleichzeitig eben auch die Fabrik in der anderen Rechtsform eben so beherrschen. Jetzt könnte man natürlich überlegen, Gestaltungen zu machen, ja. Da könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt überlegen würden, Fabian, wir müssen das irgendwie hinbekommen, dass das keine Betriebsaufspaltung wird. Wie wäre das denn, wenn du ein paar deiner Anteile an deine Großeltern abgibst, die auch noch mit an der Lagerhalle beteiligt sind? Und dann machen wir es zum Beispiel so, dass wir in den Vertrag der Lagerhalle schreiben, wir treffen Entscheidungen immer einstimmig. Ja, oder wir würden eben immer deine Großeltern fragen müssen, wenn sich hier irgendwie großartige Änderungen rund um dieses Vermögen ergeben, wenn wir das so gesellschaftsvertraglich vereinbaren. Dann können wir ja plötzlich diese Immobilie nicht mehr beherrschen und die personelle Verflechtung wäre vom Tisch. Das wäre eigentlich ganz gut, ne?
Ja, dann kämen wieder andere Themen wie beispielsweise Schenkungssteuer, je nachdem wie teuer diese Halle ist oder die Anteile, ja, die man dann seinen Großeltern schenkt. Aber klar, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Andererseits, was auch so ein bisschen nicht so richtig auf dem Schirm ist oft, wenn sich eben die Beteiligungsverhältnisse ändern. Klar kann man es aktiv gestalten, dass man sagt, okay, man hat dann nicht mehr als 50% der Anteile beispielsweise und kann dann nicht mehr aktiv bestimmen aufgrund von Einstimmigkeit. Aber es kann natürlich auf die andere Seite gehen, wenn jetzt beispielsweise irgendein Erbfall eintritt, was weiß ich, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal dasselbe Beispiel, die Großeltern waren eben schon beteiligt, dann sterblich, ich hoffe es nicht, denen geht es momentan sehr gut, ja, im neuen Massagesessel, aber wenn jetzt die Großeltern oder die Eltern oder wer auch immer da beteiligt ist, irgendwann mal das Zeitliche segnen und dann die Kinder auf einmal Mehrheitsgesellschafter werden und beispielsweise keine Einstimmigkeit vereinbart ist, die einfach mehr als 50% der Stimmrechte haben und den Willen dann durchsetzen können, dann kann eben auch eine Betriebsaufspaltung entstehen. Also man muss nicht nur die Gestaltung im Blick haben, um es zu vermeiden, sondern man muss auch praktisch die Lebenssituation im Blick haben, beispielsweise durch eine Erbschaft, durch Volljährigkeit kann auch so eine Betriebsaufspaltung entstehen, vielleicht sogar ohne, dass man aktiv erstmal was dafür macht. Also auch auf der anderen Seite ganz, ganz wichtig, dass man das immer so ein bisschen im Hinterkopf hat. Ich weiß, als Unternehmer, Unternehmerin hat man natürlich andere Sachen noch im Hinterkopf, wie jedes Mal zu denken, entsteht eine Betriebsaufspaltung. Aber immer, wenn irgendwas passiert, ja, was die Beteiligungsverhältnisse ändert und die Stimmrechtsverhältnisse ändert, dann immer im Hinterkopf behalten, ist es eventuell eine Betriebsausspaltung und können wir da irgendwie was vermeiden, dass es eben nicht geschieht.
Vom Prinzip kann dich das Ganze auch in den Ruin führen. Ganz ehrlich, das ist gar nicht so abwegig, ja. Wenn du dir jetzt vorstellst, eine große Familie und da gibt es jetzt einen Erbfall, ne? Der Vater hat immer alles besessen, das Unternehmen und auch die Immobilien dazu, hat das eben so aufgetrennt. Und jetzt kommt der Erbfall und der hat irgendwie zig Kinder. Und es gibt vielleicht eine Tochter, die das Unternehmen fortführen will. Und die Erbmasse muss ja aber irgendwie geschickt aufgeteilt werden, damit jeder seinen Pflichtteil bekommt. Dann findet man ja oft so Situationen vor, wo vielleicht ein Erbe das Unternehmen fortführen will und damit natürlich einen großen Wert vererbt bekommt und es deswegen aus den anderen Assets, die da noch in der Erbmasse sind, die anderen Geschwister dann vielleicht abgefunden werden. Und dann hat man eben so eine Situation, dass man sagt, na okay, die ganzen Immobilien hier, die nehmen halt nimmt dieser Teil der Familie und das Unternehmen nimmt diese eine Person. Und plötzlich ist eben das nicht mehr so, dass die Person, die das Unternehmen betreibt, auch gleichzeitig die Immobilien beherrschen kann. Und dann fällt diese Betriebsaufspaltung weg. Und das Problem ist, die fällt dann ja im Zweifel in dem Zeitpunkt weg, in dem die Erbschaft eingetreten ist. Das heißt, du hast dann plötzlich so eine Situation, dass im Zeitpunkt der Erbschaft das alles bewertet werden muss und einmal versteuert werden muss, so als wäre es verkauft worden, obwohl es gar nicht verkauft wurde, weil es wurde ja vererbt und die Erben zahlen ja nichts. Und im allerschlimmsten Fall ist es dann auch noch so, dass dadurch, dass jetzt der Mensch da eben verstorben ist, das ganze Unternehmen im Wert sich auch noch verschlechtert, weil vielleicht der treibende Kopf hinter dem Ganzen jetzt eben nicht mehr da ist und das erstmal in die Restrukturierung muss und das Unternehmen gar nicht mehr so viel wert ist, um dann diese hohen Steuern zu bezahlen, die da festgelegt werden durch den Wegfall der Betriebsaufspaltung. Also am Ende kann man nur zum Ergebnis kommen, ich nehme mein Fazit schon mal vorweg, man sollte, wenn man immer kann, diese Betriebsaufspaltung vermeiden. Ja, also es macht natürlich total Sinn, aus rechtlichen Gründen das Ganze aufzuteilen, dass man sagt, die Assets sind tatsächlich in einer anderen Gesellschaft, aber dann bitte so strukturieren, dass keine Betriebsaufspaltung besteht, damit man diese ganzen Risiken nicht hat, die da auf einen warten, falls man mal stirbt oder eben irgendwelche Dinge sich in der Familie ändern. Das ja, kann ich eigentlich nur vorwarnen. Ich sehe das immer wieder so, gerade früher war das, glaube ich, wurde das deutlich entspannter gesehen, dass da hier und da auch mal eine Betriebsaufspaltung bewusst akzeptiert wurde. Aber ich bin da ehrlich gesagt kein Freund von. Ich würde immer, wenn ich kann, versuchen, das zu vermeiden.
Ja. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, wenn man sagt, okay, man hat nicht mehr als 50% der Anteile, ja, als Minderheitsgesellschafter, dann kann es ja keine personelle Verflechtung geben. Man kann seinen Willen eigentlich nicht durchsetzen. Aber dem ist auch nicht immer so. Also es kann auch abseits von einem Mehrheitsgesellschafter dann eine Beherrschung geben.
Die faktische Beherrschung, ja. Wenn es irgendwelche anderen Gründe gibt, warum man sich jederzeit vielleicht die Beherrschung zurückholen kann. Ja, also das könnte man ja dran denken, wenn man sagt, okay, man hält nur 40% an der Immobiliengesellschaft und damit hat man nicht die Mehrheit. Aber es gibt vielleicht einen geheimen Vertrag in der Schublade, dass man jederzeit eine Kaufoption hat, um dem anderen, der das macht, dann die restlichen 60% für einen günstigen Preis abzukaufen. ja, dann kann man ja vielleicht schon davon ausgehen, dass der andere genau das machen wird, was man sagt, weil ansonsten würde man ja vielleicht diese Kaufoption ziehen. So an sowas ist da zu denken, ja, dass es einfach andere Gründe gibt, warum man den anderen Gesellschafter dazu bewegen kann, das zu tun, was man will. Und genau deswegen kann man sich natürlich auch die Frage stellen, wie das ist bei Eheleuten. Ja, man könnte jetzt auch auf die Idee kommen, ich darf also nicht das Immobilienunternehmen oder die Immobilien darf ich nicht beherrschen. Ja, ist doch kein Problem, dann macht eben mein Ehepartner den anderen Teil der Gesellschaft. Und da könnte natürlich das Finanzamt auf die Idee kommen und sagen, na Moment mal, Ehegatten, die sind ja schon in so einem gewissen ganz bestimmten Bund zueinander stehen die. Da wird ja der andere Ehepartner das machen, was der andere will. Sonst gibt es bestimmt Ehekrieg zu Hause und das vielleicht nicht anerkennen. Oder? Wie ist denn da deine Meinung zu?
Ja, also gibt es das Wiesbadener Modell. Ja, also das ist eigentlich vom Finanzamt akzeptiert, um eben so eine Betriebsaufspaltung zu vermeiden. Also ich habe jetzt keinen Ehepartner, du schon. Also du könntest das Modell mit deiner Frau fahren. Ne?
Ja. Wie das mit der Beherrschung ist, dazu sage ich jetzt mal nichts.
Ja, du willst ja auch halt noch friedlich nach Hause kommen. Ja. Genau, also das geht. Jetzt könnte man natürlich mal überlegen, ist es eventuell immer so, dass ich beispielsweise, also grundsätzlich kann man sagen, jetzt nehmen wir mal an, man nimmt eine GmbH dazwischen. Also man vermietet jetzt beispielsweise nicht aus dem Privatvermögen an seine GmbH, sondern beispielsweise aus einer Holding GmbH, um das einfach zu vermeiden. Ja? Sagt einfach, okay, ich bin zwar hier alleine, aber ich nehme einfach eine GmbH dazwischen, vermiet von oben nach unten, ja, einfach das Betriebsgebäude. Dann kann es auch zu einer Betriebsaufspaltung kommen, nämlich zu einer kapitalistischen Betriebsaufspaltung, wenn man über seine Holding was vermietet. Ein ganz interessanter Fall, habe ich auch in meinem Buch drin stehen, was am 7. April neu erscheint, sei doch nicht besteuert, jetzt vorbestellbar, Werbung Ende. Ja, man kann über sogenannte Schwesterkapitalgesellschaften gegenseitig Immobilien vermieten. Jetzt nehmen wir an, mal keine Holding, sondern mal zwei Kapitalgesellschaften, die haben aber jetzt erstmal nichts miteinander zu tun. Ist vielleicht eine Immobilien GmbH, die aber jetzt nicht direkt beteiligt ist an der Schwesterkapitalgesellschaft, ja, beispielsweise über eine Holding, aber die sind jetzt nicht direkt miteinander beteiligt, sind also sogenannte Schwesterkapitalgesellschaft. Und dann vermietet man eine Immobilie rüber, vielleicht von einer rein vermögensverwaltenden GmbH an die operative, nehmen wir jetzt mal an, eine Espresso GmbH. Das heißt, auf der einen Seite, wo ich die Immobilie vermiete, habe ich dann nur 15,825% Steuer, also die Körperschaftssteuer plus den Soli, da sie rein vermögensverwaltend tätig ist und eine erweiterte Gewerbesteuerkürzung hat. Und auf der anderen Seite habe ich eben die Mietausgaben und Betriebsausgaben der Espresso GmbH und die spart dann um die 30%, weil sie eben noch Gewerbesteuer zahlt. Also ein ganz spannendes Modell, keine Betriebsaufspaltung zwischen sogenannten Schwesterkapitalgesellschaften und eine Möglichkeit dann auch auf der einen Seite einer operativen gewerblichen GmbH dann 30% roundabout Steuern zu sparen und auf der anderen Schwesterkapitalgesellschaft, die rein vermögensverwaltend tätig ist, diese Mieteinkünfte dann nur mit knapp 16% zu versteuern. Also ein ganz spannendes Modell. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, aber viele denken, das ist automatisch, wenn sie das Konstrukt der Betriebsaufspaltung kennen. Das ist eine Betriebsaufspaltung eben, aber keine Betriebsaufspaltung zwischen Schwesterkapitalgesellschaft. Eigentlich ganz spannend.
Auf jeden Fall. Und vor allem, also wenn man so immer darüber spricht, gibt es denn hier überhaupt noch Steuergestaltung, ja, in Deutschland oder so? Das ist ja wirklich eine der Gestaltungen, die jeder nutzen sollte, der so eine Immobilie in seinem Unternehmen hat. Weil du sparst ja mit jeder Miete, die du da bezahlst, 15% Steuern. Das ist ja eigentlich verrückt, oder? Also überleg mal, das macht ja total Sinn. Und einfach nur dadurch, dass du eine extra GmbH gründest, um die Immobilie für dein Unternehmen zu kaufen, die dann neben der GmbH steht, wie du schon sagst, als Schwester von der eigentlichen GmbH, die die Immobilie dann nutzt und anmietet. Und dann kann man ja überlegen, hat man da drüber noch eine Holding oder nicht, macht wahrscheinlich Sinn und hat dann eigentlich so das Konstrukt, wo es kaum Nachteile gibt, dass das drängt sich ja förmlich auf, das so zu machen, ja.
Absolut, ja. Also ganz, ganz spannend.
Ja. Ja, lass uns vielleicht nochmal drüber sprechen, wie wird man so eine Betriebsaufspaltung los? So ein richtiges, weil wir haben ja eigentlich beide so ein bisschen jetzt durchblicken lassen, dass wir da eher die Risiken sehen und die Chancen weniger. Und wenn man eben kann, dass immer man eigentlich diese Betriebsaufspaltung versuchen wollte, sollte zu vermeiden, dass sie entsteht, wie gesagt, indem man vielleicht noch andere Leute mit einbezieht in das Vermögen, was man dann trennt von dem Unternehmen. Oder na, das kann jemand aus der Familie sein, das könnte aber auch eine Familienstiftung sein, wenn man schon eine gegründet hat. Also vielfältige Optionen gibt es da ja vielleicht. Aber wenn man das jetzt versäumt hat und die Betriebsaufspaltung ist da, so richtig gut los wird man sie eigentlich nicht, weil im Zweifel wird das immer dazu führen, dass man erstmal Steuern zahlen muss, weil es jetzt keinen gesetzlich vorgezeichneten Weg gibt, dass private Vermögen dann irgendwo in die private Sphäre zu führen, wenn eben einmal diese Betriebsaufspaltung bestanden hat, ohne da einmal Steuern zahlen zu müssen. Aber es gibt vielleicht einen Weg, um so ein bisschen den Super-GAU zu verhindern, den wir vorhin angesprochen haben, also beispielsweise den Erbfall oder irgendwelche anderen Änderungen in der Unternehmensstruktur, die dann vielleicht auch ungewollt dazu führen, dass diese Betriebsaufspaltung plötzlich aufhört und man jetzt einfach Steuern zahlen muss, obwohl man gar nicht verkauft hat. Und das geht dann zum Beispiel mit einer GmbH und Co. KG, ja, die Rechtsform, die die Steuerberater am liebsten haben. Viele fragen sich immer, warum? Warum gibt es so viele GmbH und Co. KGs?
Zwei Abschlüsse machen muss und doppelt abkassieren kann.
Das sagst du jetzt, ja. Aber der Nutzen ist natürlich ungemein hoch, weil man eben zum Beispiel mit so einer GmbH und Co. KG dafür sorgen kann, dass alles, was dort drin ist, immer gewerblich bleibt, egal was passiert, egal wie sich die Gesellschafter ändern, egal ob diese zwei Voraussetzungen der Betriebsaufspaltung, sachliche Verflechtung und personelle Verflechtung, ob die noch vorliegen oder nicht, völlig egal. Alles, was in der GmbH und Co. KG drin ist, bleibt für immer Betriebsvermögen. Und deswegen könnte man halt jetzt sagen, wenn man in so einer Situation ist, dumm, ich habe nicht aufgepasst, bin jetzt in einer Betriebsaufspaltung ärgerlich, was kann ich denn machen, um mich abzusichern? Dann überführe ich einfach das private, in Anführungsstrichen private Vermögen, also das, was beispielsweise nicht bei einer GmbH gehört, überführe ich in eine gesonderte GmbH und Co. KG. Und falls sich dann was ändert in meiner Struktur oder ich versterbe oder, ist zumindest sichergestellt, dass das kein Risiko ist, dass plötzlich die Betriebsaufspaltung wegfällt und man völlig ungeplant unzählige hohe Steuern zahlen muss für einen fiktiven Verkauf, der gar nicht stattgefunden hat. Also das kann noch so eine Notlösung sein.
Ja, absolut. Ja, sehr gut. Aber ich glaube, als Fazit kann man schon ziehen, wenn man es irgendwie vermeiden kann, dann sollte man es vermeiden. Ich habe mal auf der Münchner Steuerfachtagung einen Vortrag über Betriebsaufspaltung angehört und da waren dann viele Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater im Raum, hat einer mal stoziert, was kann alles eine Betriebsaufspaltung sein, und da muss man schon sagen, da kann einem Angst und Bange werden. Gibt es auch eine Rechtsprechung, ein paar interessante Gerichtsurteile, wo auch die Steuerkanzlei, die den Mandanten betreut hat, nicht erkannt hat, dass es da eine Betriebsaufspaltung war, und als die aufgelöst wurde, haben sich alle gewundert, warum dann im Steuerbescheid so viele Nullen dran waren. Also das ist schon ein Thema, das man auf dem Schirm haben sollte und auch als Unternehmer aktiv mitdenken sollte, weil wenn irgendwas natürlich gemacht wird, ist es oft auch erst, sag ich mal, in der Ex-Post-Perspektive, dass der Steuerberater, die Steuerkanzlei da eventuell was mitbekommt. Also gut, für diejenigen, die jetzt den Podcast gehört haben, gerne an Unternehmer, Unternehmerinnen schicken, dass sie nicht böse überrascht werden. Ich hoffe, wir haben da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, wie man eventuell das auch vermeiden kann und wie man es nachträglich dann vielleicht auch wieder fixen kann. Stichwort GmbH und Co. KG. Ja, und dann, Christian, hört man sich nächste Woche wieder.
Ja, genau. Vielleicht noch ein abschließender Gedanke.
Gerne.
Ich glaube, die Vermögensschadenshaftpflichtversicherungen der Steuerberater ich würde es jetzt mal schätzen, ich weiß nicht, ich habe keine konkreten Zahlen, aber ich vermute mal, dass die meisten Schadenersatzzahlungen leisten müssen, weil Betriebsaufspaltungen nicht erkannt wurden und dann ungeahnt die dann aufgelöst wurde, weil man irgendeine Umstrukturierung vorgenommen hat und der Steuerberater es nicht erkannt hat, wäre so meine Erwartung dabei, weil das eben wirklich sehr, sehr hohe Summen plötzlich zur Folge haben kann. Deswegen, genau. Also, ich schließe mich dir an. Danke und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.